Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Mit Maximilian Rieger, schönen guten Tag. 60.000 Kilometer auf dem Meer. Von Europa vorbei am Kap der Guten Hoffnung, vorbei an der Südspitze Australiens, bis dann nach Brasilien, dann über den Atlantik in die USA und von dort dann zurück nach Europa, ins Mittelmeer. Das war das Ocean Race, eines der härtesten Segelrennen der Welt. In dieser Woche ist es in Genua zu Ende gegangen, nach 6 Monaten. Und es hat dem Segelsport mal wieder viel Aufmerksamkeit beschert. Und darum soll es in diesem Sportgespräch gehen. Wie ist das so, so viele Wochen auf hoher See zu verbringen, samt Mastbruch im Atlantik? Und wie kann der Sport, der Segelsport in Deutschland von der vielen Aufmerksamkeit profitieren? Dazu spreche ich in diesem Sportgespräch. Zum einen mit Robert Stanjek, er war Co-Skipper beim Team GoYo Europe, das am Ocean Race teilgenommen hat. Und mit dabei ist auch Mona Küppers, die Präsidentin des Deutschen Seglerverbandes. Hallo an Sie beide.
Hallo.
Guten Morgen.
Herr Stanjek, wir fangen mal bei Ihnen an. Sie sind in Genua, Sie sind dort aber nicht so ganz hingekommen, wie Sie das wahrscheinlich eigentlich vorhatten, nämlich per Boot auf dem Wasser, denn es hat zu Beginn der letzten Etappe in Den Haag eine Kollision gegeben. Was genau ist da passiert?
Ja, das ist jetzt auch schon wieder gute 14 Tage her. Wir sind unmittelbar nach dem Start einer großen Offshore-Etappe wird ein Inshore-Kurs gesegelt, ein enges Rennen, was sehr medienwirksam ist. Und dafür sind, sage ich mal, die robusten, schwerwendigen Offshore-Boote nicht so geeignet. Und ja, bei den Geschwindigkeiten kommt es da auch zu sehr engen Situationen. Und wir hatten leider eine Kollision mit dem US-amerikanischen Schiff 11 Hours. Ja, und diese Kollision hat so erheblichen Schaden an beiden Schiffen zugeführt, dass beide diese Etappe vorzeitig aufgeben mussten. 11 Hours ist seglerisch mit Notreparatur jetzt übergesetzt ins Mittelmeer und kam gestern in Genua an. Unser Schiff musste leider direkt in die Werft nach Frankreich gehen und ist vorab jetzt erstmal nicht segelfertig. Und wir sind hierher geflogen nach Genua, um die Sieger hier im Empfang zu nehmen, auf dem Wasser und am Steg und einfach repräsentativ zu sein. Und wir haben jetzt hier noch ein paar schöne Tage vor uns. Es ist schon eine großartige Abschlussstimmung mit vielen Feiern und letztendlich der Siegerehrung am kommenden Wochenende.
Und da wird dann auch das Team 11 Hour Racing als Gesamtsieger gekürt werden, obwohl sie eben bei der letzten Etappe praktisch nicht mehr segeln konnten, jetzt also verspätet eingefahren sind, weil eine Jury entschieden hat, es gibt Entschädigungspunkte. Ist das aus Ihrer Sicht die richtige Entscheidung?
Ja, absolut. Also ich bin seit gestern auch schwer erleichtert, dass so eine klare, faire, faktenbasierte Entscheidung getroffen wurde. Im Segelsport ist das anders wie in der Formel 1. Wir fahren in der Regel für einen Wettkampf mehrere Etappen oder Einzelrennen. Die werden dann zusammen addiert im Gesamtergebnis. Und wenn man einen Schaden hat, den man nicht selber verursacht hat oder wo man nicht der Schuldige in dieser Kollision ist, dann kann man einen Antrag auf Wiedergutmachung stellen. Und dann wird eine internationale Jury zusammenberufen und dann werden die Fakten zusammengelegt. Und letztendlich findet man dann eine Möglichkeit, wie hier zum Beispiel ermittelte Durchschnittspunkte aus allen Ergebnissen für dieses eine Rennen zu vergeben. Und 11 Hours hat gestern 4 Punkte bekommen für diese nicht gesegelte Etappe. Das ist ein Durchschnittswert aus allen anderen Ergebnissen über das Gesamtrennen um die Welt. Und damit waren sie eindeutig Sieger. Aber man muss dazu auch sagen, das Ergebnis ist jetzt nicht am grünen Tisch verhandelt worden, sondern mit der Konstellation der anderen Schiffe, wie sie ins Ziel gegangen sind auf der letzten Etappe, ist das auch seglerisch quasi und sportlich genauso entschieden worden, was ja der Jury auch die Entscheidung emotional, denke ich mal, einfacher gemacht hat.
Das fand ich gerade interessant, dass Sie den Vergleich mit der Formel 1 angesprochen haben, denn hatte ich nämlich auch diesen Vergleich im Kopf. Wenn da jemand ins Auto fährt, dann ist das Auto halt raus und da gibt es keine Entschädigung. Da haben wir auch bei uns in der Redaktion darüber diskutiert, warum das beim Segeln anders ist. Frau Küppers, ist das in der Segelfamilie noch ein anderer Umgang, was eben mit solchen unverschuldeten Unfällen angeht, weil man vielleicht als Segler-Community erstmal das Meer als gemeinsamen Gegner hat und dann an zweiter Stelle erst das andere Boot?
Naja, also erstmal würde ich mich ungern mit der Formel 1 vergleichen wollen im Segelsport. Das ist nun mal eine Sportart, die ganz anderen Gesetzmäßigkeiten, ganz anderen Gegebenheiten unterliegt. Aber ich sehe das tatsächlich so, wie Robert gerade gesagt hat, Zunächst mal gehen wir sehr, sehr fair miteinander um. Wenn dann doch etwas passiert, versuchen wir Lösungen zu finden. Und es gibt ja tatsächlich in dem Regelwerk festgeschrieben den Antrag auf Wiedergutmachung. Und zwar immer von demjenigen, der wirklich gar keine Schuld hat. Und die Jury entscheidet dann. Aber besonders freut mich natürlich, wenn Robert sagt, das ist jetzt nicht nur die Entscheidung vom grünen Tisch, sondern wir Segler, alle Boote, die beteiligt waren, alle Segler, die beteiligt waren, Seglerinnen selbstverständlich auch, die in Genua eingelaufen sind, haben das genauso empfunden. 11 Hours ist der Sieger über alles und das können wir alle mittragen, weil es bei uns im Segelsport eben ein ganz normales Instrument ist des Umgangs miteinander, ja.
Herr Staniek, Sie waren jetzt, ich habe es gerade in der Anmoderation auch schon genannt, eine ganze Weile unterwegs und haben viele Ecken der Welt kennengelernt auf dem Meer. Was macht für Sie die Faszination dieses Rennens aus, des Ocean Race?
Also man kann, glaube ich, vielleicht jeder, der jetzt die Möglichkeit hatte, dieses extreme Rennen etwas mitzuverfolgen in Bildern, in Filmen, in Interviews. Das Rennen ist nicht nur ein knallharter Wettkampf, also es ist schon die Champions League auf dem Ozean, ein High-End-Wettkampf, einer der drei Leuchttürme neben dem America's Cup und den Olympischen Spielen im Segeln. Aber es hat halt auch eine wahnsinnige Abenteuerkomponente. Also wir sind mit vier Seglern auf diesen Booten weitestgehend völlig autark. Wir fahren durch Seegebiete. Da gibt es keinen normalen Notfallzugriff. Und ja, wir sind eben wirklich extremen Wettersituationen ausgesetzt und haben da viel Ausbildung, viel Vorlauf im Training für, dafür gut aufgestellt zu sein. Wir haben auch sehr, sehr viel Equipment mit, mögliche Reparaturen oder auch medizinische Zugriffe machen zu können. Aber man muss halt verstehen, wenn man Southern Ocean ist, ja, das ist weiter weg als die ISS. Das ist wie auf einem anderen Planeten. Da gibt es keinen Notfallzugriff. Also wenn jemand einen Oberschenkel-Halsbruch hat, ja, dann muss man den mit Morphium versorgen. Und dann ist, wenn alles gut geht, vielleicht in 10, 15 Tagen ja, die nächste Notfallbehandlung erst möglich. Und das sind schon extreme Gegebenheiten. Und diese Abenteuerkomponente macht dieses Rennen im Prinzip so einzigartig und besonders.
Ja, Robert, du sagst gerade, kein Zugriff, keine Notfallversorgung, die sofort standby ist. Das ist ja etwas, was die Segler, die sowieso unterwegs sind weltweit, und davon haben wir ja eine ganze Menge, die also ständig irgendwie sich auf der anderen Weltkugelseite befinden, die von hier aus den Atlantik überqueren, immer wieder erleben und immer wieder vorbereiten sich darauf. Ich glaube, der Unterschied zu euch ist eben, wenn ihr ein Rennen macht, das Ocean Race, ist die Medienpräsenz und die Erwartung an euch unglaublich groß. Auf der anderen Seite haben wir ganz normale Cruise-Fahrten-Crews, die unterwegs sind, die eben auch vorher lernen müssen, was mache ich in dem Moment, wenn einer irgendwie stürzt, sich den Kopf aufhaut. Und wie kann ich den nähen beispielsweise oder was muss ich machen? Ich erinnere mich an einen eigenen Kursus, wo ich lernen musste, an einem Schweineohr eine Wunde zu nähen. Und solche Vorbereitungen, da sprechen wir normalerweise gar nicht drüber. Und deswegen finde ich das so gut, wenn durch so ein Ocean Race oder auch durch die Vendée Globe diese Dinge auch in den Fokus gerückt werden, dass das mal deutlich gezeigt wird, was diesen Segelsport alles insgesamt ausmacht. Und dafür liebe ich unter anderem beispielsweise auch The Ocean Race.
Und Herr Staniek, Sie hatten ja mit Ihrem Schiff auch schon vor der Kollision in Den Haag eine Situation, die wahrscheinlich deutlich gefährlicher war, nämlich mitten im Atlantik ist der Mast gebrochen. Schildern Sie einmal, was da mitten in der Nacht passiert ist mit Ihrem Boot und wie es dann weiterging.
Ja, wir sind auf der vierten Etappe von Itajaí, Brasilien, hoch nach Newport, dicht bei New York liegend, in den USA gesegelt. Ja, eine Etappe, die 20 Tage ging, ja, von der Südhalbkugel auf die Nordhalbkugel. Und wir haben in der nördlichen Hemisphäre auf diese Westwindwetterlage und vor der amerikanischen Küste entstehen die Tiefdruckgebiete, die dann nach Europa reinziehen. Und ja, wir kamen oben ja, in Amerika an, sage ich mal. Das war 2 Tage vor Zieldurchlauf und uns erwartete dort ein durchaus kräftiges, kleines, aber sehr kräftiges Sturmtief. Und manchmal hat man einfach in Regattasituationen nicht die Möglichkeit, dieses Sturmtief zu umsegeln, weil man dann sich 2 Tage hinter den Gegnern befinden würde, wenn man weiteren und langsameren Weg segeln würde. Und die Boote sind auch dafür gemacht und die Leute sind dafür ausgebildet und man bereitet dann einiges vor, wenn man durch so einen Sturm geht. Also wir sprechen dann da von 50 bis 60 Knoten Wind. Das ist viel. Das sind fast 100 Stundenkilometer Wind. Und wir haben dort oben in Nordamerika den Golfstrom, der relativ kräftig strömt. Und diese Strömung verursachen wahnsinnig hohe Wellen. Und ja, diese Wellen verursachen bei den Geschwindigkeiten unserer Schiffe im Prinzip immer den Bruch. Und ja, wir sind dort in jener Nacht durch diesen Sturm gegangen und haben die kleinstmögliche Segelfläche präsentiert. Das heißt, wir hatten 3 Refs ins Groß eingezogen und als wir mitten im Zentrum des Sturms waren, auch kein Vorsegel mehr auf den Bug gesetzt und sind da relativ gut und sicher durchgefahren und haben auch als Team besprochen, wir werden nicht die Geschwindigkeiten mit den Gegnern vergleichen, sondern das Ziel war es, in jener Nacht das Schiff dort heil durchzukriegen. Und wenn wir auf der anderen Seite des Sturms wieder austauchen, dann racen wir quasi weiter. Und wir waren fast durch den Sturm in jener Nacht. Und ja, ich war zu dem Moment in der Koje und habe kurz probiert zu schlafen, als ich dann ja, von draußen aus dem Cockpit die Nachricht runtergerufen bekommen habe, dass ja, das mastet, das heißt, der Mast ist gefallen. Und ja, dann heißt es schnell anziehen, so ähnlich wie bei so einem Feuerwehreinsatz, schweres Werkzeug auspacken. Ja, nachts an Deck kommen, Sicherheit darf man in all der Hektik nicht vergessen, Schwimmweste, Peilsender und ja, man muss sich immer einklicken mit einem Sicherheitsgeschirr, wenn man dann an Deck geht bei 6-7 Meter Wellen in der Nacht und ja, dann haben wir uns eine Übersicht geschaffen über die Situation und von dem 29 Meter Mast waren noch 4 Meter an Bord und 25 Meter schwammen quasi neben dem Schiff und da heißt es dann eben auch sehr, sehr schnelle und schmerzliche Entscheidungen treffen zu müssen. Das heißt, man muss sich so schnell wie möglich von diesem Mast oder diesem gesamten Rigg, was neben dem Boot schwimmt, befreien, weil wenn bei 5-6 Meter Welle dieser Mast quasi den Rumpf perforiert, dann ist Worst Case, dann würde da keine Bootspumpe oder irgendwas gegen arbeiten, dann verliert man unter Umständen sein Schiff. Und das heißt, die Segler müssten dann in eine Rettungsinsel abgeborgen werden und das, ja, das war eine schnelle Entscheidung. Und ja, man setzt dann da Säge und Messer an und Bolzenschneider und ja, trennt sich von einem schwer vertakelten Rig in wenigen Minuten. Und ja, unser Mast steckt jetzt in der Titanic. Die Koordinaten passen ziemlich genau. Es ist kein triviales Unterfangen, weil ja die Situation, wie man sich vorstellen kann, mit mehreren 100 Quadratmetern Segel, die dann im Wasser treiben, der Mast, die Takelage und so, das Boot bewegt sich sehr, sehr kompliziert und nervös, plötzlich ohne Rig, was ein Schiff träger macht in den Bewegungen. Also sehr hektisch und unkontrollierbar in den Wellen. Und ja, aber wir sind ausgebildet. So Notfall bespricht man vorher. Und es war in dem Fall ein sehr gutes Krisenmanagement, das direkte Krisenmanagement. Und es sind keine größeren Folgeschäden entstanden. Und das Wichtigste ist, dass auch alle Segler heil geblieben sind.
Hat man da Angst in solchen Situationen?
Also ehrlicherweise war das Funktionieren, stand da sehr im Vordergrund. Ich hatte das Gefühl, dass meine französischen Mitsegler aufgrund des Ausmaßes dieses Schaden, weil das natürlich wirklich das Rennen ausbedeuten kann, etwas geschockt waren. Und ich habe ganz gut funktioniert und habe, glaube ich, auch in dieser Nacht dann diese unmittelbare Krise dann da angeleitet. Aber nein, Angst nicht, aber man muss sehr vorsichtig sein und respektvoll. Also man muss gucken, wo man reintritt, wenn man was wegschneidet. Also man darf einfach nicht über Bord gehen oder es darf sich nichts um irgendeinen Fuß oder Bein oder Arm legen und einen mit ins Wasser nehmen oder die Welle darf einen nicht von Bord waschen. Es ist eine sehr gefährliche Situation, aber nein, Angst war nicht da. Man hat sicherlich Respekt und das ist auch genau das Richtige in so einer Situation.
Das sind dann die harten Momente bei so einem Rennen. Und dann gibt es natürlich dann auch wieder die schönen Momente, wozu dann wahrscheinlich auch der Flyby in Kiel gehört hat. Das war kein Etappenort, aber eben bis ran an die Kieler Förde oder hinein in die Kieler Förde, wo alle Schiffe nochmal begrüßt wurden von sehr, sehr vielen Menschen in Deutschland. Frau Küppers, braucht der Segelsport oder anders gefragt, wie wichtig sind solche Bilder für den deutschen Segelsport?
Also sie sind sehr, sehr wichtig, denn wir wissen alle, ganz viel in unserem Leben erfolgt aufgrund von Vorbildfunktionen. Und diese Segler sind für uns Vorbildfunktionen. Wir benutzen manchmal das Wort Leuchttürme. Sie strahlen einfach über alles hinweg, zeigen, was im Segelsport möglich ist. Und wenn ich heute so in Vereinen bin, es ist immer noch die Frage, sag mal, kennst du eigentlich den Boris Herrmann wirklich? Weißt du, wie der Robert Stanjek das gemacht hat? Also die Namen sind bekannt, die Personen sind bekannt, die Gesichter sind bekannt und viele wollen einmal so werden wie eben diese, ich sag's mal in Anführungszeichen, Leuchttürme. Und wir nutzen diesen natürlich davon, denn der Segelsport hat schon ein Image, was manchmal nicht ganz so dolle ist. Er gilt als extremst elitär. Er gilt als sehr, sehr teuer und kostenintensiv. Okay, das werden diese Rennen nicht wegwischen können, denn da wird mit riesigen Summen natürlich gehandelt und die kennen wir alle. Aber insgesamt wird halt dadurch deutlich, Segeln ist so viel mehr, als wir uns oft vorstellen. Segeln macht Spaß, Respekt haben vor der Umwelt, aber es ist alles handelbar, wenn man vernünftig vorher überlegt und weiß, was im Notfall zu tun ist.
Ja, also definitiv. Ich möchte noch mal 2, 3 Worte auch zu Kiel verlieren. Also wir fahren ein Etappenrennen um die Welt und wir haben Stopover-Häfen, 8 Stück insgesamt für die 7 Etappen. Und wir haben eben eine sogenannte Flyby-Marke gehabt. Das heißt, das ist eine Marke, die wird medienträchtig in Ufernähe gelegt. Und ja, die Naturarena mit dem Kieler Fjord bietet sich da wahnsinnig stark an. Und dadurch, dass wir in dieser Ocean Race Edition ja 2 deutsche Beteiligungen hatten, war das einfach ein Muss, dass das Rennen in Deutschland vorbeikommt. Und an jedem Tag, ich glaube, der 9. Juni, wie wir nach Kiel eingelaufen sind, ich will mal ganz kurz zusammenfassen, mich hat das nämlich auch wirklich geplättet und überrascht. Wir hatten an dem Tag 120.000 Leute an der Kieler Förde, die sich diese Durchsegelung angeguckt haben. Und wir hatten 3.000 Privatboote auf dem Wasser. In diesem Ocean Race Live Park, der in Kiel für 3 Tage geöffnet hatte, waren 80.000 Besucher gekommen. Das sind Zahlen, 120.000, das sind 2 Fußballstadien, die sich das angucken. Und auch generell ist die Medienresonanz aus Deutschland, wir sind ein absolut führender Markt um das Ocean Race herum geworden. Und ja, das erfreut mich, dass wir so eine Resonanz haben. Es ist tatsächlich doch ein Sport, der eben über ja, diese vielen verschiedenen Ebenen, Technologie, Naturverbundenheit, dieses Abenteuer, auch dieser faire Wettkampf, ein intelligenter Sport, ein sauberer Sport, dann doch eine riesen Followerschaft bindet und in Deutschland jetzt mittlerweile eine Reichweite entwickelt hat. Und das ist schön, das macht mich stolz. Und wie Frau Küppers sagt, ist das absolut wichtig, gerade wenn wir die Jugend probieren, in den Sport zu holen oder in eine schöne Sportart unterzubringen. Und wenn wir das schaffen in großer Zahl, dann ist das natürlich ja, gigantisch. Und abschließend, mich hat Kiel wahnsinnig überrascht und sehr gefreut, dass wir in Deutschland so eine Resonanz haben. Und ich denke mal, dass das die besten Gegebenheiten sein werden, beim nächsten Ocean Race vielleicht auch einen Stopover zu bekommen oder vielleicht sogar Starthafen zu werden.
Wie schafft man es denn, aus diesen Bildern neue Seglerinnen und Segler zu generieren?
Naja, Robert hat schon gesagt, es waren 80.000 auf der Meile. Und es waren ganz, ganz viele da, die gesagt haben, können wir das auch? Können wir segeln lernen? Wie geht das? Wie kann ich anfangen? Wo kann ich das probieren? Und das sind natürlich die Momente, die wir dann nutzen. Wir verweisen dann auf unsere Vereine. Das hört sich jetzt sehr unsexy an, das weiß ich. Aber wir haben eben weit über 1.000 Vereine in Deutschland, die wirklich in jeder Bootsklasse präsent sind. Und die meisten von ihnen machen Ausbildung, die machen was für Kinder. Wir konnten also wirklich das, was auf dem Wasser zu sehen war, das, was an Emotionen rüberkam, und es war in Kiel wirklich hoch emotional, nicht nur bei euch, Robert, wie ihr da durchgesegelt seid, sondern auch bei uns, die wir ja am Rand standen oder auf den Booten saßen und erlebt haben, wie ihr durchgefahren seid. Das hatte schon was und dieses Gefühl nimmt man mit. Und ich sage dann immer so salopp, das ziehst du abends auch mit der Jeans nicht aus. Das bleibt irgendwo in einem und das macht was mit jemandem. Und wir hatten tatsächlich unglaublich viele, die gesagt haben, ich würde das gerne mal probieren. Ich würde das gerne einmal erleben. Und den meisten Menschen ist auch klar, dass sie nicht mit einem Ocean Racer beginnen, sondern dass sie kleiner beginnen müssen, kleiner beginnen auch wollen. Und das ist etwas, was wir nutzen können, Wir erleben in solchen Momenten, dass der Segelsport anders wahrgenommen wird. Er kommt nicht mehr so verstaubt darüber, dass Blaujacken und Goldknöpfe Klischee bröckelt ab, sondern es wird gezeigt, hey, das ist ein toller Sport, es ist ein Sport, der dich fordert. Aber du hast gerade das Wort gebracht, ein intelligenter Sport, ja, das ist es tatsächlich. Man muss für sich Verantwortung übernehmen, man muss für die Crew Verantwortung übernehmen, man muss wissen, was man tut, man muss vorbereitet sein auf viele Situationen. Es fordert den Menschen anders als vielleicht, weiß ich gar nicht, ich will gar keine Sportart nennen, damit die nicht sich angegriffen oder diskreditiert fühlt, aber eben anders als andere Sportarten. Zudem kommt dazu, dass wir ja unglaublich schöne Bilder produzieren. Wenn man sich anguckt, ein Schiff auf dem Wasser, die weißen Segeln, das blaue Wasser, die Sonne, möglichst die Sonne. Auch das ist ja etwas, was so im Inneren des Menschen so an Träume rührt, an Dinge, die man schön findet, die man nur mit positiven Dingen verbindet. Und das macht eben auch die Faszination des Segelsports aus. Und
passt der Segelsport dann einfach gerade auch sehr gut in den Zeitgeist, wo ja generell so ein bisschen die Tendenz in der Gesellschaft vielleicht auch vorherrscht, wenn man Sport macht, möchte man das mehr im Einklang mit der Natur machen?
Ja, natürlich, aber das ist seit Anbeginn der Zeit. Also wenn ich mir überlege, wie die Ägypter oder die Einbaumfahrer irgendwo auf Bali vor vielen hundert Jahren losgesegelt sind, die sind deutlich mehr im Einklang mit der Natur gewesen, als wir es sind. Aber die Sehnsucht ist da und ja, wir stehen dafür, dass wir diese Sehnsucht ein Stückchen weit, ich will nicht sagen befriedigen, aber doch beantworten können. Und was natürlich auch immer ist, wir sind eine Sportart, wo der Mensch selber Entscheidungen treffen muss. Ja, es ist nicht so, dass man und hat Regeln, nach denen man spielt und Regeln, nach denen man fährt und dann ist vorbei. Sondern dieses Segelboot ist ja ein Sportinstrument, das hat man auch, nachdem ein Rennen vorbei ist, nachdem ein Urlaub vorbei ist. Das hat man ja zumindest in sich, wenn man nicht Bootseigner ist. Und dieses Gefühl, das ist mit einem Lebensgefühl zu vergleichen, es ist nicht nur Sport, es ist mehr als Sport. Und gerade in den letzten Jahren, wo so deutlich wird, wie wichtig unser Verhalten für den Fortbestand der Welt, das hört sich jetzt dramatisch an, aber letztendlich ist es das ja, für den Fortbestand unserer ganzen Umwelt, dass unser Verhalten dort wirklich ausschlaggebend ist, ist auch der Segelsport ein Stück weit anders in den Fokus gerutscht. Und auch das kommt uns letztendlich zugute. Also wir sind eine Sportart, die zumindest in dem Moment, wo die Segel oben sind, total im Einklang mit der Natur ist. Ja, und das hilft uns.
Da hilft es dann natürlich auch, solche Figuren wie Boris Herrmann zu haben. Wir haben kurz drüber gesprochen, der eben bei der Vendée Globe vor 2 Jahren mitgemacht hat. Das ist eine Weltumsegelung, wo man alleine auf dem Segelschiff ist und in ungefähr 80 Tagen einmal um die Welt fährt auf dem Meer, der da eben auch explizit sich dann auch für den Klimaschutz eingesetzt hat und eben dann auch Daten gesammelt hat an Ecken, wo normale Schiffe eben nicht hinkommen, weil das eben so routenbedingt so ist. Herr Staniek, wie nehmen Sie insgesamt die Entwicklung des Segelsports in den vergangenen Jahren vielleicht wahr, auch mit der Entwicklung, dass eben durch Boris Herrmann und jetzt auch der Fokus auf dem Ocean Race vielleicht auch medial einfach eine Aufmerksamkeit wieder da ist, wie sie vielleicht lange nicht mehr da war?
Ja, lange nicht mehr da war, das stimmt. Also wir hatten mal eine sehr große Ära in Deutschland in den 80er, 90er Jahren. Auch. Ich denke mal, die schließt so ein bisschen ab mit, also wir haben damals mit dem Admirals Cup hat Deutschland 4 Hochseeweltmeisterschaften gewonnen. Dann folgte das große Kapitel von der Ilbruck-Kampagne, die das Ocean Race, eine deutsche Ocean Race Teilnahme, die 2001, 2002 gewonnen hat, mit einem legendären Zieleinlauf in Kiel. Dann gab es noch ein deutsches America's Cup Projekt 1&1 und danach fiel der Segelsport in Deutschland wirklich so ein bisschen in ein Loch. Und jetzt haben wir aber disziplinübergreifend in unserem Sport wirklich wieder durchweg Erfolg. Also wir haben bei den letzten Olympischen Spielen 3 olympische Medaillen gewonnen. Wie Frau Küppers sagte, gibt es jetzt eine Youth America's Cup und Women America's Cup Kampagne. Wir haben deutsche Ocean Race Beteiligung und ich glaube auch, dass in vielen Vereinen definitiv ein guter Zulauf ist. Ich glaube, wir haben immer noch eine recht hohe Dropout-Rate der Jugend, wenn sie Richtung Ausbildung, Abitur, Studium dann gehen. Aber generell, glaube ich, surfen wir gerade eine gute Welle und auf der wollen wir auch draufbleiben. Und da muss man natürlich zu sagen, hat die die ganze Arbeit oder das ganze Projekt um Malizia mit Boris Herrmann hat da sehr, sehr viel zu beigetragen und Begeisterung geweckt. Und ja, ich glaube, das Buch Zwischen Himmel und Erde, was über Boris Vendée-Globe-Teilnahme geschrieben wurde, ist mittlerweile in der 7. Auflage und eines der besten Sportbücher seit über 2 Jahrzehnten in Deutschland. Und ja, ich kann das nur empfehlen. Das ist ein sehr, sehr spannendes Buch und es beschreibt viel mehr als nur Segelsport. Ja, und das ist auf alle Fälle alles auf einem guten Weg. Und ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn wir diese Welle schaffen, etwas weiter zu surfen und vielleicht auch nochmal den Anschluss an die vorherige Frage zu finden. Ich habe selber seit mehreren Jahren einen Jugendwettkampf, den ich ausrichte, den Stanjek Sailing Cup. Das ist für junge Optimist-Segler eine große Regatta in Berlin. Und ich erinnere auch noch den Moment, wie ich damals angefangen habe zu segeln und man steigt plötzlich in ein kleines Boot und ist allein. Und als junger, als ja, 6-7-Jähriger lernt man quasi allein schon ein Boot zu navigieren über den See und trifft alleine seine Entscheidungen und ist in einer unglaublichen Ruhe und schönen Konzentration. Und es ist ein sehr taktisches Geschehen, sehr technische Sportart. Und man setzt sich sehr fair mit anderen kleinen freien Geistern auseinander. Und das ist einfach eine Sportart, die in der heutigen Zeit, wo alles schneller und digitaler ist und so weiter, ich glaube, den Kindern vielleicht sogar den kraftvollsten Ausgleich ja, mit einem Hobby geben kann, den man sich als Eltern so wünschen kann für sein Kind. Und ja, von daher, give it a try. Also ich glaube, dass wenn man es probiert, huckt es viele.
Aber dazu muss man auch sagen, Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen mit der Dropout-Rate. Es ist ein Sport, der für Jugendliche A, sehr zeitintensiv ist und eben auch teuer. Da braucht man, glaube ich, dann auch trotzdem nicht drum rumreden. Es ist teurer als zum Beispiel Fußball zu spielen. Frau Küppers, wie kriegt man das hin? Ist es nicht teurer als Fußball spielen?
Nee, das stimmt nicht ganz. Also es ist wie in jeder Sportart. Wenn ich in einen Verein gehe, übrigens der durchschnittliche Jahresbeitrag für einen Jugendlichen, Jahresbeitrag in den deutschen Segelvereinen ist 60 Euro. Das ist deutlich weniger, als ich für einen Fußballverein vor Ort bezahlen muss. Das muss ich manchmal im Monat bezahlen. Die meisten unserer Vereine haben vereinseigenes Bootsmaterial und stellen das zunächst zur Verfügung. Gut, wenn man dann sich entscheidet, hey, also die Vereinsmöhre, die ist mir nicht schnell genug, die Segel sind so ausgelutscht, jetzt will ich ein bisschen mehr und jetzt muss ich mal Mama, Papa, Oma, Opa oder den Patenonkel beknien, ob der nicht ein paar Taler übrig hat, damit ich mir, fangen wir ruhig beim Opti an, einen neuen Opti oder einen Satz neue Segel spendiert. Dann fängt es natürlich an, ins Geld zu gehen. Und wenn ich dann ganz zum Schluss beim Ocean Race bin und brauche so eine Yacht wie Robert,
das ist sehr teuer.
Dann ist es natürlich sehr, sehr teuer. Aber das ist in vielen anderen Sportarten auch so. Beim Reiten, solange ich kein eigenes Pferd habe, ist es eine Sportart, die ähnlich angesehen wird von den Kosten wie das Segeln. Es wird erst richtig teuer, wenn ich das eigene Pferd habe. Und auch da sind dann Klassen. Es gibt das, was ich immer so locker Millionenpferde nenne. Und von da aus runter gibt es ganz viele Möglichkeiten. Was aber beim Segeln ist, viele dieser Dropouts, die Robert angesprochen hat, die kommen ja wieder. Sie kommen hinterher zurück, entweder als Eltern, um ihren eigenen Kindern zu zeigen, hey, das ist Segeln, das habe ich mal gelernt, das war Bestandteil meiner Kindheit. Oder eben sie kaufen sich dann hinterher ein Boot oder chartern Boote. Das ist auch eine der großen Faszinationen am Segelsport. Ich kann es im Grunde von kleinem Kind bis wirklich zu einem alten Menschen machen. Es gibt da kein No-Go. Ich gehe dann vielleicht, wenn ich 97 bin, nicht mehr auf einen Racer, sondern habe eine Fahrtenjacht, die entsprechend ausgerüstet ist, dass ich sogar einhand mit 97 meinen Urlaub in Schweden plane. Ich weiß zwar nicht genau, wie lange ich brauche, aber ich habe ja alle Zeit. Aber das ist eben möglich. Ja, ich kann Wetter abwarten. Das, was Robert vorhin in dem Sturm sagte, dass die Entscheidung war, segeln wir durch mit allen Vorsichtsmaßnahmen. Wir sind in einem Race. Wenn wir anders entscheiden, liegen wir 2 Tage zurück. Das brauche ich ja nicht zu berücksichtigen, wenn ich quasi 3 Monate Zeit habe und ganz gemütlich meinen Turn machen will. Also das Segeln ist derartig vielfältig und derartig auch individuell zu machen. Wir haben ja auch beispielsweise Bootsklassen, wo Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung auf Augenhöhe in der gleichen Klasse fahren können. Wir haben unglaublich viele Boote, die kann man durch bestimmte Adaptionen so umbauen, dass auch das dann möglich ist, dass Menschen mit und ohne Behinderung gegeneinander auf Augenhöhe fahren können, dass Behinderungen ausgeglichen werden. Und das ist nicht nur eine körperliche Beeinträchtigung, sondern vielleicht auch, weil ich älter geworden bin, weil ich langsamer geworden bin, weil ich die Kraft nicht mehr so habe. Die Boote machen alles mit und mein Know-how und mein Wissen, was ich im Laufe des Lebens ansammle, hilft und gleicht aus, sodass ich also wirklich vom Opti-Kit, wo ich einmal eingestiegen bin und mich gefühlt habe wie ein Kapitän auf hoher See und auf großer See und endlich verantwortlich für mein Schiff. Das kann ich mitnehmen, bis ich eben, wie in dem Fall, den ich gerade genannt habe, bis ich eben fast 100 Jahre alt bin und kann dieses Gefühl immer noch leben. Und das ist, glaube ich, das, was den Segelsport von vielen anderen Sportarten unterscheidet und was ihn auch so einmalig und so faszinierend macht.
Und Herr Stanjek, zum Abschluss möchte ich noch einmal eben auf Ihren Karriereweg zurückkommen. Und Sie schreiben auf Ihrer Website, in vielen Nationen ist es eine Selbstverständlichkeit, in Deutschland immer noch eine Ausnahmeerscheinung, das Berufsbild Segelprofi. Wie ist es dazu gekommen und warum ist es noch eine Ausnahmeentscheidung in Deutschland, dass Sie einer der wenigen vielleicht sind, die tatsächlich Segelprofi sich nennen können und davon gut leben können?
Ja, also um vielleicht ganz kurz den Background zu meiner oder meinem Werdegang zu geben. Ich habe, damals noch im Rücken der Wiedervereinigung in einem sehr gut ausgebildeten Segelsystem begonnen. Viele gut ausgebildete ehemalige DDR-Trainer gehabt und bin da ziemlich schnell in so einen Leistungssportweg reingerutscht und betrachte ich heute rückblickend auch als Riesenprivileg und habe wirklich Leistungssport betrieben seit jungen Jahren bis 2012 habe ich nach den Olympischen Spielen dann mit dem olympischen Segeln aufgehört. Und das war dann ja jener Zeit auch immer Vollzeit mit einem sehr gestreckten Studium und nie eine normale Arbeit begonnen. Und wie das in anderen Leistungs- oder olympischen Sportarten auch so ist. Und dann kann man im Segelsport eben die Entscheidung treffen, ja, geht man als Profisegler weiter? Das heißt, wird man bezahlt, um für ja, etwas reichere Eigner, große Regattajachten zu segeln, Teams aufzubauen, Taktiker zu sein, die Mannschaften zu entwickeln und große Regatten zu bestreiten und auch weiterhin eigene Profiprojekte aufzubauen, wie jetzt zum Beispiel das Ocean Race. Und es ist ein mutiger Schritt gewesen, glaube ich, der auch jetzt nicht von einem Tag auf den anderen entstanden ist, sondern man hat das einfach so ein bisschen auch schon neben dem olympischen Segeln manchmal gemacht. Und ja, es ist sicherlich ein mutiger Schritt, weil man muss einfach mal andersrum begonnen, verletzungsbedingt oder auch wenn es einem vielleicht psychisch nicht gut geht oder so. Man muss ein stabiler Typ sein für so eine Sache. Es ist auch sicherlich mit mehr Risiko verbunden, mit so einem Beruf seine Familie zu ernähren. Aber ja, ich glaube, dass wir definitiv in Deutschland ein paar mehr Segelprofis bräuchten. Also es ist nicht leicht, gute Mannschaften zusammenzustellen und Segler mit einer guten Ausbildung quasi zusammenzuführen, um internationale Rennteams mehr deutsch werden zu lassen. Und ja, also es ist ein möglicher Weg.
Gibt es da etwas, was diesen Weg leichter machen würde?
Tja, das ist schwierig. Also man ist einfach in einer Selbstständigkeit und man ist ein Einzelunternehmen sozusagen in einer Rechtsform. Das ist eine schwierige Frage, das weiß ich gerade nicht. Also ich denke mal, das, was jetzt hier gerade passiert, dass wir so eine tolle mediale Aufmerksamkeit haben, hilft auf alle Fälle, nicht? Das schafft Sponsoringverträge, es gibt definitiv mehrere Möglichkeiten, in Projekte unterzukommen, wenn mehr Projekte entstehen. Ja, auf alle Fälle gibt es die Möglichkeiten. Also man muss einen gewissen Mut haben und ein gewisses Selbstbewusstsein und dann kann man definitiv diesen Weg gehen und kann davon nicht schlecht leben.
Frau Küppers, finden Sie die Entwicklung, Sie haben auch gerade mit dem Daumen nach oben gezeigt, dass es mehr Profisegler geben sollte. Profitiert dann auch ein Verband davon oder ist das dann für einen Verband auch so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil der Verband dann womöglich olympische Medaillenkandidaten dann an das Profitum verliert?
Ach nee, ich glaube, wir brauchen mehr Profisegler. Wir brauchen ein anderes Gefüge. Das ist selbstverständlich neben dem Vereinssport, neben dem Verbandssport wird das existieren. Aber durch diese Profisegler zum Beispiel wird der Segelsport anders wahrgenommen. Und eines unserer ganz großen Probleme ist, dass es beispielsweise den Trainerberuf, also Segeltrainer, nicht als Berufsbild gibt. Es kann sich jeder Segeltrainer nennen. Da kann einer im Verein aufstehen und sagen, hey, ich bringe jetzt den Kindern was bei. Das will ich nicht jetzt herabwürdigen. Und jetzt bin ich deren Trainer. Dann nennt er sich Trainer. Aber eine Berufsausbildung, nach der, wie zum Beispiel in einem Lebenslauf steht, ich bin Ingenieur, ich habe an der und der Fachschule die und die Ausbildung gemacht und ich bin jetzt Trainer und das ist mein Beruf. Das gibt es in Deutschland nicht, weil diese ganzen Trainerausbildungen gehen auf einem relativ informellen Bildungsweg und nicht auf dem formalen Bildungsweg. Wir kriegen den Trainer nicht in den deutschen Qualifikationsrahmen, auch nicht in den europäischen Rahmen. Und solche Dinge, wenn Menschen da sind, die sagen, hey, ich bin Profisegler, die helfen, dieses System zu verändern. Und je mehr wir deutlich machen können, dass bei uns im Sport Menschen eine Anstellung bekommen können, die eben nicht auf Honorarbasis ist, die nicht auf Zeitverträgen beruht, sondern wo man wirklich wie ein Lehrer, der morgens zur Schule geht, einen Vertrag hat auf, ich sage jetzt mal auf Lebenszeit, aber zumindest auf ganz lange Zeit, wo ich mich darauf verlassen kann, wo ich, wenn ich zum Beispiel eine Familie gründen will, eine Sicherheit habe. Wenn sich das verändert, das wäre richtig, richtig gut.
Also der Segelsport ist auf einem guten Weg, aber es gibt wie immer, immer noch Möglichkeiten, ihn besser zu machen. Das war das Sportgespräch mit Mona Küppers, der Präsidentin des Deutschen Seglerverbandes, und Robert Stanjek, Co-Skipper beim Team Guyot, der gerade das Ocean Race hinter sich gebracht hat, eines der härtesten Segelrennen der Welt. Mein Name ist Maximilian Rieger, vielen Dank an Sie fürs Zuhören, vielen Dank an Frau Küppers und Herrn Stanjek für die vielen interessanten Einblicke in die Welt des Segelns. Dieses Gespräch können Sie auch nochmal in längerer Fassung in der Deutschlandfunk Audiothek nachhören. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Nacht.